Weil natürlich, wenn dann sowas passiert und ich dann die Situation auch vielleicht selber kläre, dann hasse ich diese Person ja logischerweise. Dann habe ich ja überhaupt keinen Bock mehr auf diese Person, finde die furchtbar und muss dann 8 Stunden am Set mir ihr Gelaber anhören und ich kann ihr dann überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen beschützt er mich natürlich auch davor, dass ich in die Situation komme, diese Person abgrundtief zu hassen, damit ich eben weiterhin doch den Rest des Tages überstehen kann, ohne mir die ganze Zeit zu denken, bitte hör einfach auf mit mir zu sprechen, weil ich habe den Respekt vor so einer Person dann logischerweise schnell verloren.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Baby Gut Business. Heute aus meinen beschaulichen 4 Wänden zu Hause. Diesen süßen Special Flauschgast hier neben mir, den habe ich übrigens nicht dekorativ hingelegt. Der liegt immer da. Das heißt, übrigens, das ist ein Videopodcast, Leute. Ihr könnt auch jetzt genau euer Handy in die Hand nehmen und das alles anschauen, was wir hier machen. Das alles mitgefilmt. Und ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und wollte euch ein ganz kurzes bisschen in die Folge abholen, denn es sind 2 ganz besondere Menschen heute zu Gast, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Und es gibt ja in dem Raum dann nur 2 Leute, die sich noch länger kennen. Und das sind Riccardo Simonetti und sein Manager Tobias Koppenhöfer. Und die arbeiten schon über 10 Jahren miteinander. Das ist ungefähr so eine ähnliche Konstellation, könnt ihr euch vorstellen, wie bei mir und Farina. So lange kennen wir uns dann auch schon. Deswegen ist es ein ganz besonders persönliches Gespräch geworden. Und wir sprechen darüber, wie die beiden eigentlich gerade den Status quo des Showbiz, also TV und natürlich online, beurteilen. Wir bekommen ganz exklusive Einblicke, die es eigentlich noch nirgendwo so gab, in die Zusammenarbeit der beiden. Das heißt, wie läuft das eigentlich? Ja, wie wählen die Kooperation aus? Wie läuft das hinter den Kulissen im TV ab? Was ist eigentlich wirklich Tobias Job? Was macht er den ganzen Tag mit Ricky? Und wie kommen die so auch als Freunde miteinander klar? Dann gibt es noch einen kleinen Ausflug in ein Live-Update von Rickys Privatleben. Und ja, dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Es gibt noch eine Major-Ankündigung hier zu tun. Und zwar, ihr Lieben, gehen jetzt ab sofort die Tickets für die Baby Gut Business Konferenz 2024 online. Und ich will ja nicht sagen, seid schnell, aber seid besser schnell. Denn die waren letztes Mal ausverkauft. Und das ungefähr 1,5 Wochen vor Veranstaltung. Das heißt, zuschlagen lohnt sich. Und zwar nicht nur aufgrund der vielleicht ausverkauften Situation auch wieder nächstes Jahr, sondern weil wir ein neues Ticketsystem haben. Das heißt, wenn ihr jetzt schnell seid und früh seid, gibt es die sogenannten Early-Bird-Tickets. Die sind besonders günstig, aber das auch nicht für immer. Deswegen greift schnell zu, schaut auf die Website www.babygutbusiness.com. Wir freuen uns natürlich, euch nächstes Jahr wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich muss zugeben, manchmal ist es schon fast frech, was für Werbung ich für euch machen darf. Deswegen, weil ich heute einen Werbekunden habe, den ich euch schon ganz unabhängig von dieser Podcast-Einbindung bei Instagram vorgestellt habe. Und zwar ist das der Versicherer Hiscox. Ich bin nämlich selber bei der Hiscox versichert und das in vielerlei Hinsicht. Heute soll es hier vordergründig aber um die Business-Haftpflichtversicherung für FreelancerInnen und Unternehmerinnen gehen. Das ist einfach super, super wichtig, denn Fehler können jedem passieren. Blödes Beispiel, ihr habt eine Deadline verpasst und euer Auftraggeber verlangt jetzt Schadensersatz. Ist die Forderung von diesem Auftraggeber berechtigt, würde die Businesshaftpflichtversicherung der Hiscox greifen und euch den Schaden erstatten. Das Highlight, ein extra Rechtsschutz, ist oft gar nicht nötig, denn der sogenannte passive Rechtsschutz ist inklusive. Das bedeutet, stellt sich raus, dass die Forderung unberechtigt ist, wehren die Hiscox-Juristen die Ansprüche ab und die Versicherung übernimmt die Kosten vor Gericht. Wenn euch das jetzt alles zu schnell und zu kompliziert war, schaut doch bitte mal auf Hiscox, schreibt sich hiscox.de/getbusiness oder direkt zum Anklicken als Link in den Shownotes. Leute, aus meiner persönlichen Beauty-Routine und aus eurer Baby Gut Business Conference Goodie Bag nicht mehr wegzudenken, die Annemarie Burland Augenpads. Für mich sind die zu so einer Art kleinem Power-Ritual geworden. Das heißt, ich trage die ganz häufig morgens auf, wenn ich einen wichtigen Job habe, einen Dreh, aber auch eine Präsentation. Oder tatsächlich auch an Tagen, wo ich mich einfach nicht so gut fühle. die geben mir echt einen frischen Kick, der nicht nur ein blödes Marketingversprechen ist, sage ich mal, sondern den man wirklich sieht. Das Hyaluron, was in diesen Augenpads ist, das plustert wirklich kleinere Fältchen unter den Augen auf. Und wenn ihr die abnehmt, habt ihr einfach das Gefühl, ihr seht frischer aus. Mir hilft das, im Zweifel ein kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen an Tagen, wo ich mich einfach nicht schön fühle. Und da kann man so intellektuell daherquatschen und so gut vorbereitet sein, wie man möchte, wenn man sich optisch auch nicht gut fühlt, tja, dann kann man auch nicht gut performen, meiner Meinung nach. Ein weiteres Produkt, was einen ähnlich guten Effekt hat und was ihr auch alle geliebt habt, als ich euch das schon mal bei Instagram vorgestellt habe, das ist das Serum mit Kollagen. Das ist auch in so einer spritzenförmigen, länglichen Flasche. Ihr braucht gar nicht viel davon, wirklich nur einen kleinen Tropfen. Das gibt so ein geiles Hautgefühl. Die es ausprobiert haben, haben mir auch zugestimmt. Ihr könnt die Produkte jetzt natürlich mit einem Rabattcode ausprobieren. Und zwar 15% mit dem Code BABY15. Gilt auf alles, was ihr auch im Warenkorb habt, wenn es 50 € erreicht und ist gültig bis einschließlich den gesamten Dezember. Also vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Erstmal muss ich ja auch noch persönlich gratulieren zur Verlobung.
Regie,
alles Gute.
Vielen Dank. So hört sich mein Verlobungsring an.
Das ist aber ein ganz schön großer Stein, wenn er so flappt.
Mein Leben ist seitdem ganz surreal, weil überall, wo ich hingehe, mir wildfremde Menschen zur Verlobung gratulieren und jeden einzelnen Tag Blumen nach Hause geschickt bekomme. Das
Wirklich?
Ist ein ganz tolles Gefühl.
Ja, ich wollte gerade fragen.
Sieht aus wie in der Gärtnerei.
Hast du das jetzt nicht schon 800.000 Mal gehört?
Ja, aber für mich ist es trotzdem was Besonderes. Also ich war damit voll überwältigt, dass so ein riesiges Medienecho passiert ist, weil klar, man hat vermutet, dass es vielleicht im einen oder anderen Boulevardmagazin stattfindet, aber das war in so vielen richtigen Nachrichten. Es war in U-Bahn, auf Screens wurde meine Verlobung bekannt gegeben und mir haben das Menschen geschickt von überall, aus jeder Ecke des Landes. Und das ist für mich nicht selbstverständlich, dass so viel Anteilnahme und Feierlichkeiten gezeigt werden, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar sich verlobt. Ich habe das Gefühl, das ist für viele immer noch nicht selbstverständlich und deshalb freut mich das voll, wenn so viele Menschen sich mitfreuen für einen.
Das auf der einen Seite, aber wie fühlt sich das auf der anderen Seite an? Weil du zeigst deinen Freund ja zum Beispiel auch nicht. Also ist ja schon privat. Ist es dann trotzdem irgendwie strange? Und wie ist es für ihn vielleicht auch?
Ich glaube, er findet das lustig, er findet das witzig, wenn er sowas über sich selbst liest, vor allem wenn es ohne Gesicht und sowas stattfindet. Er findet das lustig und ich glaube, er hätte auch gar nicht so ein Problem damit, wenn ich sein Gesicht zeigen würde. Das ist eher so meine Entscheidung, ihn ein bisschen davor zu schützen, wie das ist, wenn man permanent auf der Straße erkannt wird, weil er ist de facto einfach keine öffentliche Person, ich bin das und deshalb will ich ihn so ein bisschen davor beschützen. Irgendwann werde ich sein Gesicht bestimmt auch zeigen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich würde es toll finden, wenn ich ihn auch mal mitnehmen kann und wenn er auch mehr Teile in meinem Leben haben kann, weil für mich ist das nicht so, dass ich das streng trenne und sage, ich habe ein Privatleben und ich habe ein öffentliches Leben. Ich bin auch in der Öffentlichkeit ich selbst und ich verbringe sehr viel Zeit damit zu arbeiten, an Sets zu sein, auf Veranstaltungen zu gehen und das färbt auch meine private Persönlichkeit ein und ich würde das total toll finden, wenn ich meinen Mann irgendwann da auch mal mitnehmen kann und dadurch einfach auch mehr Zeit mit ihm verbringen kann oder schöne Momente, die mir wichtig sind, eben auch mit ihm erleben kann, teilen kann. Also irgendwann werde ich ihn bestimmt mit der Welt teilen, aber momentan finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir dann noch so ein bisschen Privatsphäre haben.
Und ab welchem Punkt, sage ich mal, in der Beziehung war das ein Issue? Also musstest du da relativ früh drüber reden und das irgendwie klären? Also ich frage deswegen so, weil ich habe ja, bei mir ist es ja sehr ähnlich. Also ich zeige meinen Freund auch nicht im Internet, habe meinen Ex-Freund aber zu Genüge, glaube ich, im Internet gezeigt, weil sich das irgendwie damals auch richtig und gut angefühlt hat. Nur dann habe ich später nach der Trennung gelernt, dass das vielleicht beim nächsten Mal mache ich das handhabe ich das ein bisschen anders, weil das für mich dann eher emotional stressig war. Und ich musste jetzt in der jetzigen Beziehung tatsächlich relativ früh irgendwie auch eine Entscheidung treffen, was das angeht. Und B, musste ich das erklären, ja, weil häufig ist das, also du machst das ja auch relativ subtil romantisch, dass die Leute trotzdem wissen, du bist in einer Beziehung, ja, aber man weiß halt nicht mit wem. Und ich glaube, es ist wichtig für den Partner, dass er trotzdem nicht das Gefühl hat, er wird versteckt, weißt du?
Bei mir war das so, dass ich ein Jahr lang gar nichts über meine, also dass ich die Leute gar nicht daran habe teilhaben lassen, dass ich eine Beziehung habe, weil ich auch gar nicht wusste, wohin das führt, ob das jetzt einfach was Festes wird oder nicht. Das ist mein erster Partner. Und ich habe nach fast einem Jahr erst bekannt gegeben, dass ich in einer Beziehung bin. Und in diesem Jahr hat sich, glaube ich, zwischen uns beiden auch das Gefühl gefestigt, dass es was ist, was langfristig sein soll, was halten soll und was jetzt nicht vielleicht nur eine Sommerromanze ist. Und ich glaube, an dem Moment, in dem mir dann auch klar war, dass das der Mann ist, der mich durchs Leben begleiten soll, wollte ich das auch mit den Menschen teilen, einfach weil ich mal online gelesen habe, dass fast die Hälfte aller gleichgeschlechtlichen jungen Paare sich nicht traut, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit auszutauschen, Händchen zu halten, ihren Partner oder ihre Partnerin zu küssen. Und ich dachte mir dann, okay, ich trage auch nichts dazu bei, dass es normaler wird, dass man gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit sieht, wenn ich meine Beziehung verheimliche. Und deshalb war es mir, glaube ich, auch wichtig und übrigens auch meinem Partner wichtig, dass ich das irgendwann öffentlich mache, weil ich das Gefühl hatte, man kann was dazu beitragen, dass es für Menschen eben normaler wird. Und das geht sogar, ohne sein Gesicht zu zeigen. Und ich finde es schön, wenn ich die Menschen daran teilhaben lassen kann und zeigen kann, dass ich einen Partner habe. Deshalb habe ich auch nicht das Gefühl, muss man jedes kleine private Detail preisgeben. Aber zu zeigen, dass da jemand ist, war mir schon wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, die Leute sollen ja auch wissen, dass ich ihnen nichts vormache. Also ich will schon, dass die Leute auch das Gefühl haben, sie sehen mich als ganzen Menschen. Und ich glaube, wenn man das von der Gesellschaft oder von seinen Fans erwartet, dann muss man auch sich als Ganzes in irgendeiner Form präsentieren. Wenn man einfach die Hälfte seines Lebens oder eine Person, die so wichtig ist, wie jetzt in meinem Fall mein Partner für mich wichtig ist, wenn ich den einfach komplett gar nicht thematisieren und ausklammern würde, hätte ich einfach das Gefühl, ich müsste ja auch einen großen Teil von meiner eigenen Persönlichkeit verstecken. Und das wird sich dann für mich, glaube ich, irgendwie wie Schauspielen anfühlen. Und das würde ich dann nicht so angenehm finden.
Mhm. Apropos Verstecken, ich meine, wenn man jetzt mit euch beiden unterwegs ist, ob das jetzt eine Veranstaltung ist oder einfach zum Essen.
Mit mir und meinem Partner oder mit mir und Steven? Mit mir und meinem Partner oder mit mir und Tobi, meinem anderen Arbeitsehemann?
Eigentlich mit euch beiden. Dann werdet ihr ja schon ständig erkannt. Ich meine, Tobi, du bist jetzt nicht so bekannt wie Ricky, aber irgendwie ja schon auch. Ja? Und gibt es... Also in welchen Situationen fühlt ihr euch denn noch so richtig frei?
Also ich selber würde mich ja eigentlich gar nicht wirklich als öffentliche Person bezeichnen. Ich arbeite ja mit Menschen zusammen, die in der Öffentlichkeit stehen und deshalb glaube ich schon, dass das abfärben kann. Aber ich merke schon auch, dass es eine Verantwortung ist, die man mit sich trägt. Also das ist eher das Gefühl.
Genau.
Es ist weniger eine Einschränkung von Freiheit. Das könnte man vielleicht auch so interpretieren, aber es ist einfach eine Verantwortung auch den Künstlern oder jetzt auch Ricardo konkret gegenüber, dass ich das Gefühl habe, ich passe schon sehr auf, was ich auch sage, in einem vermeintlich privaten Rahmen, wie ich mich vielleicht benehme bei Menschen, von denen ich nicht sicher weiß, wie sie das weitererzählen würden. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich mache was Falsches oder sage was Falsches, aber weil ich einfach auch nicht möchte, dass das in irgendeiner Form abfärbt auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also es ist schon, gerade auch mit jetzt über die letzten Jahre, mit dem zunehmenden Ruhm auch von Ricardo und mit dieser Bekanntheit, habe ich schon auch das Gefühl, dass es für mich eine Veränderung mit sich gebracht hat, dass ich schon auch sehr aufpassen muss und möchte, was ich mache und wie ich mich wann verhalte.
Wie fühlt sich das an?
Auch auf Bad Taste Partys.
Auch auf Bad Taste Partys. Ich war nämlich letztens auf einer Bad Taste Party und
Taste a little bit too bad.
Der Taste war dann irgendwann very bad und das wurde dann irgendwann fotografiert. Und dann dachte ich mir am nächsten Tag auch, okay, cool, dass das auch in einem sehr geschützten Raum mit Freunden war, weil das wäre sowas, da würde ich mich nicht freuen, wenn das jetzt durchs Internet schwadert irgendwann.
Also ich finde, das hört sich jetzt sehr ominös an. Du musst schon auch erklären, was wir damit meinen. Also Tobi hat mir dann irgendwann einfach Bilder geschickt, wo er...
Leute, ihr wisst, dass das ein Videopodcast ist und wir so ein Bild jetzt wunderbar auch einblenden könnten an der Stelle.
Ne? Unten ohne auf einer Party mit seiner besten Freundin war.
Ich habe immer Hosen getauscht mit meiner Freundin und habe nicht gemerkt, dass die Hose sehr kurz war.
Das könnt ihr eh nicht einblenden.
It was very bad taste. Und deshalb meine ich, das sind so Dinge, die ich am nächsten Tag, ich will nicht sagen, dass ich es bereue, was war ja auch was Privates und ich will ja auch ein privater Mensch sein. Aber deshalb habe ich umso mehr Respekt vor Menschen wie Ricardo, die so derartig öffentlich sind, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das sein muss. Von morgens bis abends, auch in Momenten, in denen du eigentlich glaubst, du bist gerade privat, du nicht privat sein kannst. Und ich eben auch, das, was ihr vorhin besprochen habt, ich das ja als sehr viel kleineres Licht so in der Social-Media-Welt, selbst ich das manchmal ja spüre, wenn ich dann mal alle 5 Monate ein Foto mit meinem Mann poste, dass selbst bei mir Nachrichten reinflattern, dass mir schlecht wird und ich das Gefühl habe, ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, auch nach all den Jahren, nach so viel Gelesenem, für Ricardo oder auch für andere Menschen mit sowas immer konfrontiert zu sein. Ich erinnere mich noch an das Gespräch, was Ricardo und ich damals geführt haben, als er frisch mit Steven, seinem Verlobten, ich darf jetzt nicht mehr Freund sagen. Und Ricardo auch meint, es ist auch nicht nur ein Schutz der Beziehung gegenüber, sondern auch dem Individuum. Also auch, man setzt ja automatisch dann auch Steven all diesen Menschen aus. Und ich weiß noch, Ricardo, dass du mal damals auch zu mir gesagt hast, dass du so stolz auf ihn bist und dass du eigentlich gar nicht möchtest, dass er sich den Meinungen fremder Menschen so stellen muss und dass das eben auch was ist, wo du nicht nur auf eure Beziehung aufpasst, sondern eben auch auf ihn als Menschen. Sagt auch viel über dich aus, Ricardo, wie du einfach mit Menschen umgehst, aber es sagt auch was darüber aus, wie viel Vorsicht man haben muss. Gerade im Internet, also in Ricardos Fall auch über das Internet weit hinaus, aber gerade im Internet, wie vorsichtig man sein muss, weil man sowas eben zwei oder dreimal hinterfragen muss.
Ja, also ich habe das nie so als so krass empfunden, muss ich sagen. Ich bin ja in einer sehr ähnlichen Situation mit Farina und wir waren dieses Jahr das erste Mal privat organisiert auf dem Oktoberfest, direkt am ersten Tag. Ich meine, das war auch ein bisschen naiv, ja. Man hätte es auch wissen können und müssen, aber irgendwie vergesse ich das auch manchmal, weil wenn wir zusammen sind, dann sind wir ja irgendwie nicht, dann ist ja nicht Farina die Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und ich bin nicht die Managerin, sondern wir sind ja auch Freunde, so. Und ich dachte, das wäre einfach eine gute Idee. Dann kamen noch unsere ganzen Freunde hier, Carlo und Chris, die ihr auch alle kennt aus Köln, und wir wollten da so eine große Sause draus machen. Und wir hatten dann noch einen Tisch ergattert und ich hatte das allererste Mal wirklich ein ungutes Gefühl dabei, dass wir kamen an und es war sofort all eyes on. Ja, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Leute halt Farina so aus dem Hinterhalt die ganze Zeit gefilmt haben und dann irgendwie natürlich auch unsere Freunde und mein Freund war auch dabei und irgendwie wollten wir privat sein, aber es war halt maximal unmöglich. Und das hat mir den Abend so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Und ich hatte danach auch, das war meine einzige Oktoberfesterfahrung dieses Jahr, ich habe danach irgendwie so eine Art von Anxiety von Menschen entwickelt, weil ich das so mit mir nicht mehr vereinbaren kann und manchmal auch nicht mehr weiß, wann bin ich denn jetzt in welcher Rolle? Ja, wann bin ich denn jetzt in dieser professionellen Managementrolle, sobald irgendwelche Augen auf uns gerichtet sind? Oder kann ich überhaupt noch privat sein? Also das war vor 4, 5 Jahren, war das überhaupt gar kein Thema. Ja, da hat man einfach auch auf so Veranstaltungen und Partys, haben wir irgendwie was getrunken und waren lustig und haben gar nicht irgendwie darauf geachtet. Und mittlerweile hat sich das bei mir schon krass verändert, muss ich sagen.
Ich glaube zum Beispiel, deshalb ist es mir auch wichtig irgendwann, dass es kein Geheimnis ist, dass mein Freund existiert, weil als ich noch nicht bekannt gegeben habe, dass ich in einer Beziehung bin, da haben die Leute auf der Straße natürlich auch permanent Fotos von mir und meinem Freund gemacht. Also wenn ich mit dem spazieren gegangen bin oder in einem Restaurant gesessen bin, haben die Leute ja auch alle Fotos gemacht, permanent, die ganze Zeit. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, ich will nicht, dass so ein Eindruck entsteht, dass ich privat eine ganz andere Person bin und dass die Leute das Gefühl haben, es ist noch viel spannender, wenn man ihm das nicht preisgibt. Und ich hatte das Gefühl, mit den Fotos machen, also dass mein Freund und ich heimlich fotografiert werden, das ist auf jeden Fall weniger geworden, seitdem ich gesagt habe, dass ich einen Partner habe. Also, dass die Leute eben auch wissen, okay, es ist keine Sensation mehr. Es ist nicht so spannend. Im Zweifel habe ich das Bild dann selber auch schon gepostet, dass ich mit meinem Freund irgendwo bei einer Veranstaltung war oder bei einem Konzert war. Und man nimmt dem Ganzen auch so den Druck. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wenn man rausgeht, weiß ich persönlich, dass die Menschen das Gefühl haben, ich gehöre ihnen. Und dass man dann eben auch nicht mehr die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich mache gerade was, das muss die ganze Öffentlichkeit nicht wissen. Einfach weil die Menschen das nicht trennen können. Ich kann es denen auch nicht verübeln, weil natürlich, wenn man eine Bindung zu jemandem hat, wenn man eine Beziehung zu jemandem aus den Medien hat und die Person dann neben einem im Restaurant sitzt, dann findet man das spannend. Ich finde das auch spannend. Also ich war neulich auch in einem Restaurant in Los Angeles und am Tisch nebenan saß Janet Jackson. Und natürlich habe ich geguckt, was Janet Jackson so treibt. Also ich habe jetzt keine heimlichen Bilder gemacht oder sie irgendwie heimlich gefilmt. Aber klar habe ich rüber geguckt, weil es einfach Janet Jackson war, die neben mir am Tisch saß. Wie oft hat man schon diese Situation? Und das denken sich ja auch ganz viele Menschen, die einen selber in der Öffentlichkeit treffen. Wie oft hat man schon mal die Gelegenheit, mit dir zu sprechen? Wie oft hat man schon mal die Gelegenheit, ein heimliches Bild von dir zu machen? Die sehen dich ja vielleicht nur ein einziges Mal. Deswegen habe ich da auch immer ein relativ großes Verständnis, wenn Menschen sowas machen, wenn Menschen in solchen Situationen vielleicht auch manchmal ja aus Verlegenheit irgendwas machen, was sie vielleicht in einem anderen Moment nicht machen würden. Also ich habe auch eine ganz große Toleranz Menschen gegenüber, weil ich selber weiß, wie das ist, wenn man vielleicht mal kurz ja überfordert ist, wenn eine Person aus dem Fernsehen neben einem sitzt. Aber wenn man halt Leute dabei hat, die Familienmitglieder dabei hat, die zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit stehen, die dann auch auf all diesen Bildern drauf sind, das ist natürlich manchmal ein irritierendes Gefühl. Wenn ich auf ein Konzert gehe, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich da hingehe, ob ich meinen Partner mitnehme, einfach weil wir dann in einer Menschenmasse stehen, wo es kaum einen Schutz gibt. Ich kann mich an den Tag vom Oktoberfest erinnern, als du und Farina da warst. Ich hatte einen Bodyguard dabei. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich will, dass der liebe Menschen oder Fans abweist. Die sind nie das Problem. Also die Menschen, die es gut mit einem meinen und die nur ein Foto mit einem machen wollen, die sind nie das Problem. Dafür hat man auch keinen Bodyguard dabei. Man hat aber einen Bodyguard für die Menschen dabei, die super betrunken sind und sich nicht Spaß daraus machen, sich über dich lustig zu machen oder körperlich werden oder handgreiflich werden. Und man hat dann auch das Gefühl, man hat eine Verantwortung auch den anderen Menschen gegenüber, mit denen man da ist. Also nicht nur ich mir selber gegenüber, sondern auch, okay, wenn ich 5 Familienmitglieder oder Freundinnen bei mir dabei habe, deren Tag ist ja genauso davon beeinflusst. Wenn ich gehe zum Beispiel nie mit meiner Mama alleine irgendwo hin, weil ich genau weiß, wenn wir irgendwo hingehen und wo viele Menschen sind, werden mich die Menschen sofort in Beschlag nehmen und sie ist eigentlich den ganzen Abend alleine. Deswegen versuche ich immer, dass wir in einer Dreier- oder Vierergruppe unterwegs sind, dass wenn ich quasi ausfalle, weil ich mich um Menschenmassen kümmern muss, dann weiß ich, dass meine Mama trotzdem versorgt ist und in guten Händen ist und jemanden dabei hat, der ihr zur Seite steht, weil es halt irritierend ist, wenn ich dann auf einmal nur für andere Leute da bin und meine Begleitung den Abend alleine verbringen muss. Das ist ja auch ein irritierendes Gefühl.
Voll, Ricky, aber das muss dich doch auch mal nerven, oder nicht? Das muss dich doch auch mal stressen. Das kann doch nicht immer geil sein,
es ist
oder?
Es ist auch überfordernd, wenn man für einen kurzen Weg 4 Stunden braucht oder wenn man vom Beyoncé-Konzert nach Hause gehen möchte und einfach in einer Menschenmasse an Menschen steht, die dann auch alle mal kurz was von einem wollen. Und das ist ja gar nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, das sind alles ganz krasse Fans, die alle dir was Persönliches mit auf den Weg geben wollen, sondern das ist dann auch so, okay, jemand aus dem Fernsehen steht da, ach, so ein Bild kann man schon mal mitnehmen, kann man schon mal machen. Einfach wie so ein Snack, der zwischendrin einem serviert wird, wenn man schon die Gelegenheit hat, dann ergreift man sie auch. Und ich habe dafür, wie gesagt, ein großes Verständnis, was nicht heißt, dass es nicht auch manchmal überfordert sein kann. Aber ich glaube, an Tagen, an denen ich emotional nicht ready dafür bin, würde ich das Haus, wenn ich kann, nicht verlassen. Also wenn ich zum Beispiel nicht ready bin, mich Menschen auszusetzen, dem Urteil von Menschen auszusetzen, mit ganz vielen Menschen zu sprechen, dann würde ich versuchen, Situationen zu meiden, wo ich unter Menschen bin. Ich kann den Menschen nicht die Aufgabe geben, Verständnis dafür zu haben, dass ich heute vielleicht keinen guten Tag habe. So.
Das stimmt.
Deshalb hört aber die Aufgabe auch nie auf. Das ist das. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin auch meintest, Anni, mit dem Oktoberfest. Die Aufgabe von Farina hört nie auf, die Aufgabe von Ricardo hört nie auf, aber unsere Aufgabe dann damit irgendwie auch nicht, weil in so Momenten wie jetzt im Oktoberfest, wir waren jetzt da nicht primär als private Gruppe, wir waren schon auch für einen Job da, deshalb würde ich auch sagen, dass ich in dem Moment primär auch im Job bin, aber ich bin auch immer beides. Ich bin immer Ricardos Freund, aber auch immer sein Manager und das hört irgendwie auch nie auf und genauso wie Ricardo da nie so 100% loslassen kann, werde ich es wahrscheinlich in so Momenten auch nicht können. Also meine Aufgabe ist es dann irgendwie gleichzeitig im Job, aber auch irgendwie als private Person auch sicherzustellen, dass es ihm in so Momenten dann auch gut geht. Und deshalb glaube ich, ist es sowas, was man ehrlich gesagt immer so ein bisschen mit sich rumträgt.
Also eine meiner nächsten Fragen wäre nämlich irgendwie auch gewesen, spielt ihr dann mal manchmal auch eine gewisse Rolle, weil das jetzt unauthentisch ist oder weil das Internet, weiß ich nicht, das sehen möchte, sondern einfach als Selbstschutz. Weil ich mache das schon, um ehrlich zu sein, in gewissen Situationen. Ich bin verschiedene Personen.
Ich glaube nicht, dass du verschiedene Personen bist und ich glaube auch nicht, dass einer von uns beiden eine Rolle spielt. Ich erkläre das immer wie so ein Drehteller mit Facetten, die beleuchtet werden. Farina und ich machen mir den Scherz, dass es ist wie bei Split. Kennt ihr den Film? Bei Split, wo dieser eine Superheld, kann man sagen, verschiedene Persönlichkeiten hat, wie Patricia zum Beispiel. Und das ist wie so ein Drehteller und je nachdem, welche Facette von einem gebraucht wird, wird die Facette gerade beleuchtet. Also es ist quasi, dass all diese Sachen, die in einem drinstecken, all diese Versionen von einem, das sind alles Facetten deiner Persönlichkeit. Niemand ist nur die Person, die man zu Hause auf der Couch ist. Also dafür muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen. Eine Frau, die als Kassiererin an der Theke in der Kasse sitzt, die wird auch ein Lächeln aufsetzen und versuchen, freundlich zu den Menschen zu sein, die da hinkommen, und wird vielleicht auch in der Mittagspause mal kurz durchatmen müssen und sagen, boah, ich kann heute einfach nicht mehr lächeln. Oder jemand wird sich bei seinen Eltern am Tisch auch anders benehmen als mit seinen besten FreundInnen am Tisch. Also es ist, glaube ich, ganz normal, dass wir alle unterschiedliche Facetten haben. Dafür muss man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man, wenn man arbeitet, natürlich auch versucht, professionell sein zu wollen. Und wenn man privat ist, dann genießt man es auch mal kurz, die Gefühle mit den Menschen zu teilen, die halt auch einordnen zu wissen. Ich würde jetzt auch nicht jedem Menschen erzählen, wie es in mir drin aussieht, nur weil ich einen doofen Tag habe. Aber meinen besten FreundInnen oder Tobi natürlich würde ich auch sagen, boah, heute geht's mir irgendwie nicht so gut. Das heißt aber nicht, dass ich das mit allen Menschen teilen muss, weil die Leute können das ja vielleicht auch gar nicht nachvollziehen, warum es einem gerade nicht gut geht. Und irgendwie geht sie das ja auch nicht unbedingt was an. Mhm. Die Leute konsumieren dich ja auch, weil du sie von ihren Sorgen ablenken sollst, weil du sie ja von ihrem Alltag ablenken sollst. Und ich finde, da hat man da auch so ein bisschen als Entertainment-Figur die Aufgabe hat, zu sagen, okay, die müssen jetzt auch nicht jeden Gedanken wissen, der in meinem Kopf durchgeht. Selbst wenn ich mal traurig bin, muss ich das nicht sofort mit Menschen teilen. Wenn das eine längere Phase ist, wenn was passiert ist, wo man das Gefühl hat, das beeinflusst das, was man tut, langfristig, dann finde ich es auch voll wichtig, dass man die Leute dran teilhaben lässt und sagt so, hey Leute, mich belastet das voll, mich macht das traurig. Man ist kein Roboter, der immer nur ein Gefühl auszustrahlen hat. Aber deswegen muss man, finde ich es auch okay, wenn man manchmal bestimmte Dinge erstmal für sich behält.
Ich glaube schon, dass es aber in unserer Rolle manchmal nochmal ein bisschen anders ist. Ich glaube schon, dass viele Menschen, die jetzt als zum Beispiel im Management oder so arbeiten, schon auch versuchen, sich manchmal so eine Persona zuzulegen, auch aus Schutz. Also einerseits vielleicht ist es auch ein bisschen was Performatives. Ich würde schon sagen, dass meine private Person, dass ich versuche, dass die so nah wie möglich auch an meiner beruflichen Person ist. Bestimmt nicht immer. Also bestimmt bin ich nicht so, wie ich auf der Bad Taste Party bin, bin ich jetzt nicht, wenn ich bei einem Fernsehboss im Büro sitze.
Ach, nicht?
Nicht ganz so. Aber ich habe schon irgendwann früh versucht zu entscheiden, dass ich möglichst nah da dran bleibe, wie ich auch wirklich als Mensch bin. Weil ich mich irgendwie nicht wohlfühlen würde, in der Arbeit eine Person zu imitieren, die ich eigentlich gar nicht bin. Ich glaube nicht, dass ich jetzt besonders laut oder besonders dominant oder besonders stark wirken muss, nur um respektiert zu werden. Das war schon was ich am Anfang oft gedacht habe, dass das so sein muss, gerade wenn du oft der Jüngste im Raum bist und so Menschen gegenüber sitzt, die das vielleicht schon seit 25 Jahren machen. Ich kann mir vorstellen, wie es vielleicht dann auch ist als Frau, wenn du in so einem Raum sitzt mit 5 deutlich älteren Männern. Und ich verstehe auch, warum Menschen dann so eine Entscheidung treffen. Ich habe dann irgendwann für mich einfach entschieden, dass ich das für mich permanent anfühlen würde wie Theater spielen. Und deshalb war mein einziger Weg nur auch im Beruf immer ich selbst zu bleiben und so zu sein, wie ich bin. Und es ist halt sehr beflügelnd, wenn man das dann mit jemandem machen kann wie Ricardo, der ja auf seiner Ebene genau die gleiche Entscheidung getroffen hat, der ja auch entschieden hat, mir ist es relativ egal, was mir vielleicht auch jemand anderes empfehlen würde. Ich bin, wie ich bin, und ich mache es genauso, wie ich es machen möchte. Und das konnte ich ganz gut auch schon sehr früh so auf meinen Arbeitsweg übertragen. Und es hat sich zum Glück auch bis jetzt gelohnt, so zu bleiben. Also ich habe auch das Gefühl, dass es für meine Mental Health auch sehr gut war, irgendwie ich selbst zu bleiben.
Also ich muss schon sagen, bei mir ist das eine Entwicklung gewesen. Und wenn ich euch jetzt so zuhöre, fällt mir gerade eine Sache auf. Denn Farina hat früher immer zu mir gesagt, da war ich einfach auch noch nicht so in dieser Rolle angekommen, beziehungsweise ich hatte einfach nicht so viel Erfahrung. Ich war auch nur super jung, ja, Anfang 20. Was willst du denn da irgendwie Autorität ausstrahlen? Ja? Und hatte auch häufig Respekt vom Kunden, weil ich natürlich wollte, dass der wieder irgendwie mit uns arbeitet und wollte eigentlich eher Everybody's Darling sein und der People Pleaser, also sowohl Farina pleasen als auch den Kunden, als auch die Menschen da draußen. So. Und dann weiß ich noch, dass die nach dem Shooting zu mir kam und meinte so, Anni, du musst jetzt mal echt so ein bisschen mehr werden wie die Managerin von Stefanie Giesinger. Und ich so, what the fuck? Erstens, wer ist diese Person? Ich meine, wir kennen sie, sie ist es nicht mehr mittlerweile. Das ist über 10, also fast 10 Jahre her. Aber, und da dachte ich, das habe ich mir richtig literally hinter die Ohren geschrieben. Ja, ich so, okay, Anni, du musst diese Person mal kennenlernen und du musst mehr so werden wie sie. Ja, und die hatte auch nicht immer überall so einen guten Ruf, weil sie sehr herrisch war. Und
für mich war Ricardo da immer ein guter Reality-Check, weil ich dann auch oft das Gefühl hatte, zum Beispiel auch Ricardo hat mich ja immer animiert, dass er ja mit mir arbeiten möchte und mit mir sein möchte, weil ich so bin, wie ich bin. Und eben, weil ich nicht so bin, wie andere sind. Und das haben wir bis heute noch manchmal. Also auch meine Selbstzweifel haben bis heute nicht aufgehört. Das ist überhaupt nicht so. Wir führen da ganz oft Gespräche drüber. Aber ich glaube, gerade das, was du ansprichst, für mich war das nie eine Option, zu jemandem zu werden, der einfach so weit weg von meinem eigentlichen Naturell ist. Ich bin niemand, der in den Raum kommt und schon rumschreit, bevor es ein Problem gibt. Das bin ich bis heute nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man dadurch professioneller wirkt. Ich hab solche Menschen eher oft als verbittert wahrgenommen, dass ich das Gefühl habe, die machen das vielleicht auch schon zu lang oder sind manchmal irgendwie ein bisschen festgefahren in der Rolle. Ich versuche halt auch, mir den Spaß an dem zu bewahren, was ich mache, und habe das Gefühl gehabt, mir tut es immer sehr viel besser, nah bei mir als Mensch zu bleiben. Was eben nicht heißt, dass man keine Zweifel an dem, was man macht, hat. Aber da ist Ricardo, wie gesagt, auch ein ganz guter Partner, weil man dann sich oft manchmal so ein bisschen wieder so einordnen kann und das Gefühl zurückholen kann, dass es eigentlich schon ganz gut ist, wie man das auch macht und sich da auch treu bleiben sollte.
Ricky, wie holt Tobi denn immer das Beste aus dir raus? Habt ihr so eine Art Geheimsprache? Wenn es dir zu viel ist am Set, machst du irgendwie so? Ja, oder irgendetwas, das nur er versteht?
Ich glaube, dass Tobi gar nicht das Beste aus mir rausholen muss, weil ich immer mein Bestes gebe. Und manchmal ist das Beste 180%, manchmal ist das Beste 90%. Und ich bin dann eher jemand, der über seine Bedürfnisse hinaus mehr geben möchte. Und Tobi ist dann derjenige, der mich manchmal auch beruhigen muss und sagen muss, hey, manchmal sind 90% auch wirklich mehr als genug und manchmal sind 180% auch mehr als genug. Also so, dass man halt auch lernt, dass man keine Maschine ist, kein Roboter ist und auch zufrieden sein muss mit dem, was man an dem Tag schafft oder abliefert oder produziert. Also Tobi ist da eher jemand, der mich beruhigt und sagt, okay, wenn es heute nicht krasser ging, nicht besser ging, nicht noch mehr ging, dann ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, dass das, was ich wofür ich super dankbar bin, ist, dass Tobi einfach ganzheitlich an ein Projekt denkt. Also der denkt dann nicht einfach nur daran, was ich an dem Tag machen muss, sondern der weiß auch, was ich am Tag vorher gemacht habe, was ich am Tag danach machen muss, also wie meine Reise aussieht, ob ich überhaupt was gegessen habe, ob ich überhaupt was getrunken habe, weil ich das gerne vergesse. Also ich vergesse das super gerne und bei mir kann das auch durchaus passieren, dass ich mal 3 Tage lang nichts esse und mich nach 3 Tagen dann wundere, warum ich irgendwie körperlich schwach bin oder irgendwie erschöpft bin. Und wenn ich merke einfach schon, dass Tobi, wenn Tobi dabei ist, dass ich am Ende des Tages nicht so ausgelaugt bin. Also weil ich einfach was gegessen habe, was getrunken habe, weil er es geschafft hat, die Vibes oben zu halten, weil er mir auch was abnimmt. Also an einem Set weiß ich, dass er auch bestimmte, keine Ahnung, Briefing-Gespräche übernimmt, die jetzt vielleicht sonst 20 andere Leute übernommen hätten. Und das ist für mich auf jeden Fall energiesparsamer. Und gerade wenn eben jeder einzelne Tag durchgetaktet ist, und zwar mehrere Stunden lang, über mehrere Wochen, jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein, dann ist das so wichtig, eine Person dabei zu haben, die dir auch wirklich was abnimmt. Und ich glaube, dass bei mir und Tobi immer so ein blindes Verständnis ist. Also der muss nicht sehen, dass mir was zu viel wird, um selber zu agieren und zu sagen, hey, ich glaube, es ist auch okay, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben es nach 16 Stunden.
Und Ricky, was lässt du dir gar nicht abnehmen? Wo kannst du gar keine Kontrolle abgeben?
Also ich glaube, dass Tobi und ich reden über alles, weil mich auch seine Meinung schätzt, weil wir eben nicht nur Manager und Artist sind, sondern auch Freunde, und ich will ja von meinen Freunden auch eine Meinung hören. Ich glaube, dass ich aber manchmal, wenn meine Intuition mir sagt, dass ich was unbedingt machen möchte oder dass sich was richtig anfühlt, dann höre ich meistens auf meine Intuition. Ich muss auch sagen, dass Tobi mich auch darin bestärkt, dass selbst wenn er eine andere Meinung hat und er aber spürt, dass es in mir drin schon wichtig ist, das zu machen oder das ein bestimmtes Outfit oder so zu tragen, dass dann er schon auch sagt, so, ich würde es anders machen, aber wenn du ein Gefühl dafür hast, also dass sich das richtig anfühlt, dann mach so, wie du es für richtig hältst, weil am Ende macht es keinen Sinn und wir sind uns sehr oft sehr, sehr einig, aber am Ende sind wir schon auch unterschiedliche Menschen. Ich bin jemand, der gerne auch mal ein Risiko eingeht. Ich bin jemand, der auch mal sagt so, hey, ich nehme die Konsequenzen auch in Kauf, der Einsatz ist es mir wert. Tobi ist dann vielleicht jemand, der ein bisschen mehr auf Sicherheit sich beruft oder auf Sicherheit besteht, was ja auch sein Job ist als Manager. Und natürlich haben wir da auch ab und zu mal Situationen, wo wir Dinge unterschiedlich sehen. Und am Ende habe ich schon das Gefühl, wenn meine Intuition richtig liegt, dann oder mir sagt, es ist richtig, dann höre ich auf mich. Wenn es mir aber zum Beispiel nicht ganz so wichtig ist, dann höre ich auch auf Tobi. Wenn ich sage, okay, meine Intuition sagt mir gerade nichts dazu, ich glaube, ich würde es eher anders machen, aber Tobis Intuition sagt ihm so und so ist es richtig, dann lasse ich mich auch führen in so einem Moment.
Ich finde, es ist auch übrigens der komplett richtige Weg. Also ich habe nie das Gefühl, dass meine Rolle sein sollte, jemandem vorzuschreiben, wie das funktioniert. Ich glaube, dass Ricardo ganz genau selber weiß, was funktioniert und was gut ist und was falsch ist. Ich glaube, dass ich oft Dinge einfach in eine Waagschale lege, nochmal aus einer anderen Perspektive, weil ich natürlich so einen gesamtheitlichen Blick auf Verträge, Partner, Kunden, ich will gar nicht sagen Image oder sowas habe, aber einfach vielleicht einen weitreichenderen Blick auf Dinge habe. Aber sobald die einmal platziert sind, ich mich am Schluss total darauf verlasse, dass Ricardo selber eine Intuition dafür hat, was richtig und was falsch ist. Und ich schon finde, dass meine Aufgabe eher ist, zu unterstreichen und ihm dabei zu helfen, er selbst zu bleiben und das zu machen, was er machen möchte und nicht ihn zu beraten. Ricardo braucht niemanden, der ihn berät. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die allermeisten Künstler oder Künstlerinnen niemanden brauchen, der sie berät, sondern einfach jemand, der ihnen zuhört, sie versteht und ihnen hilft, das zu sein, was eigentlich in ihnen drin ist und das, was ihnen rausholt, was ihnen drin ist. Und ich kann da nur ein Multiplikator sein und eine Stütze sein. Ich sehe mich nicht als jemandem, der Ricardo sagen muss, was er anziehen soll oder wie er sich verhalten soll oder was er sagen oder nicht sagen soll. Wenn es in einem Rahmen bleibt, der vertretbar ist, weil es zum Beispiel Verträge gibt oder weil bestimmte Dinge nicht gemacht werden dürfen. Und darauf weise ich dann immer hin. Und das sind vielleicht diese 1% der Fälle, über die wir manchmal länger sprechen als über andere, weil in 99% der Fälle wir uns zum Glück sehr einig sind in dem, was passiert.
Ja, Moment, jetzt welchen Fall, jetzt wollen wir es aber auch wissen. Ich kann mich noch an ein Peniskostüm auf der Maximilianstraße.
Das Peniskostüm fand ich super, weil
das fand ich eigentlich ein Problem.
Das fand ich super, weil das war für Charity. Da dachte ich mir, wenn danach viele Menschen drüber sprechen, dass Ricardo über HIV-Aufklärung gesprochen hat, finde ich das super. Mir ist aber auch bewusst, dass da Menschen zugucken von High-End-Brands oder von anderen Brands, mit denen wir auch arbeiten, die vielleicht auch mal eine Nase rümpfen über sowas. Aber ich glaube, das ist in großen Anführungsstrichen ein Preis, den wir und vor allem auch Ricardo, und da bewundere ich ihn sehr, sehr gerne zahlen, weil Ricardo schon immer gesagt hat, mir ist es ehrlich gesagt ganz egal. Also wenn ich was machen möchte, weil sich das für mich richtig anfühlt und um bei dem Beispiel zu bleiben, sogar noch für eine gute Sache ist. Also es ist humoristischer Aktivismus gewesen, es war vor ein paar Jahren. Dann sagt Ricardo ganz oft bei solchen Sachen, mir ist es auch egal, wie das jemand findet. Mir ist es auch egal, ob das jetzt eine PR-Managerin von einer Brand cool oder nicht cool findet, weil das bin ich. Und das ist auch was, worüber ich sprechen möchte und was ich machen möchte. Und dann sehe ich es nicht als meine Aufgabe, ihn in dem Moment dann zu bremsen und abzuhalten, davon sowas zu machen, sondern ich würde eher den Weg mit ihm gehen. Und wenn dann eine Brand sagen würde, das passt nicht für uns, wäre das für mich auch total okay, weil dann passt für uns ehrlich gesagt auch nicht.
Ich bin ja auch der Meinung, dass wir eine Brand sind. Also ich sehe mich selber als Brand und ich arbeite mit anderen Marken auf Augenhöhe zusammen. Aber das heißt nicht, dass ich mir von einer PR-Frau, von einer Brand, die vielleicht morgen für eine ganz andere Marke arbeiten wird, sagen lasse, wie ich zu sein habe, damit die Bedingung besteht, dass ich mit dieser Marke zusammenarbeite. Weil ich kann etwas anbieten, mich als Produkt, und entweder man hat daran Interesse oder nicht. Aber ich muss mich nicht zu etwas machen, damit andere Marken sagen, okay, jetzt können wir mit dir zusammenarbeiten, dann lohnt es sich für dich. Das war noch nie der Weg, der sich für mich richtig angefühlt hat, weil das auch noch nie ein Privileg war, das ich im Leben hatte. Ich war schon immer jemand, der alles, was ich im Leben habe, habe ich nur bekommen, weil ich selbst war. Und der Weg war zwar steinig und schwierig, aber trotzdem hat es mich am Ende dahin gebracht, wo ich bin. Und jetzt, wo ich all diese Privilegien mir erarbeitet habe und diese Türen offen habe, werde ich ja wohl nicht anfangen, nach den Maßstäben und Regeln von anderen Menschen zu arbeiten. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine Sache, die ich manchmal als schwierig empfinde, ist, habe das jahrelang gemacht schon, bevor ich Tobi getroffen habe. Ich habe jahrelang schon versucht, mit Jarl zu arbeiten, bevor ich mit Tobi angefangen habe, auf professioneller Ebene zusammenzuarbeiten. Und deswegen war ich es auch gewöhnt, meine eigenen Hausaufgaben zu machen, meine eigenen Konflikte zu regeln, meinen eigenen Alltag zu managen. Und wenn ich an einem Set war und mir jemand blöd gekommen ist, jemand nicht nett zu mir war, jemand diskriminierend zu mir war, dann war ich es gewohnt, das selber anzusprechen und das mit der Person zu klären. Und durch einen steigenden Bekanntheitsgrad ist das aber unmöglich, weil du das Gefühl hast, okay, Leute hören dir nicht mehr zu, Leute sagen dir nicht mehr, was sie wirklich denken. Wenn dich jemand doof behandelt und du sagst der Person, hey, das finde ich nicht in Ordnung, dann wird die Person wahrscheinlich sofort zurückrudern und sich entschuldigen, hat es aber vielleicht im Zweifel gar nicht verstanden, sondern möchte einfach nur die Stimmung am Set bewahren. Und das, was mich eigentlich gestört hat, ist überhaupt nicht geklärt worden. Und man merkt so, okay, man kommt dann an seine Grenzen, weil man gar keine richtigen Gespräche mehr mit Menschen führt, weil Menschen einem auch nicht ins Gesicht sagen, was gerade wirklich gedacht wird. Und auf der anderen Seite auch permanent Grenzen überschritten überschritten werden, die eigentlich nicht überschritten werden sollten. Und für mich war das ganz schwierig zu verstehen, okay, ich lasse mich jetzt nicht auf die Diskussion ein, das wird dann Tobi für mich machen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der das gern selber macht. Also weil wenn mir jemand blöd kommt, sage ich der Person auch gerne, hey, das geht so nicht, das ist voll frech und voll übergriffig und geht dich auch ehrlicherweise gar nichts an. Also weiß ich nicht, wenn ich in ein Set komme beim Fernsehen und jemand fragt, ob mein Outfit gesteamt werden kann und die dann sagen so, also das würde ich nicht anziehen oder das willst du anziehen und ich mir denke so, sorry, aber habe ich gefragt? Also habe ich gefragt nach einer Meinung, ob das, war ich unsicher und habe irgendjemanden gefragt, ob ich das anziehen soll oder nicht, das steht ja gar nicht zu und das würde bei anderen Menschen auch nicht passieren. Bei anderen Menschen würden die auch nicht sagen, das Kleid würde ich nicht anziehen, weil die Person hat literally nichts mit dem Inhalt dieser Show zu tun. Und bei mir, weil ich halt den Vibe versprühe, dass ich super nett bin und zu allen Menschen offen bin, was ich ja auch bin als Mensch, verwechseln die Leute oft, dass sie dann auch denken, sie dürfen mir alles an den Kopf werfen. Und da bin ich eigentlich schon ein Mensch, der gerne sagt, hey, das finde ich irgendwie nicht fair oder das eigentlich steht dir das auch gar nicht zu, mir zu sagen, was ich anzuziehen habe. Das ist gar nicht dein Aufgabenbereich. Und trotzdem nimmst du dir raus, mir zu sagen, nee, ich finde es nicht gut, wenn Männer rosa tragen oder ich finde es nicht gut, ich finde es besser, wenn du maskuliner aussiehst. Und ich denke mir dann so, das kann dir auch scheißegal sein, wie ich auszusehen habe.
Ohren gespitzt für alle, die gerade auf der Suche nach einer Karriereveränderung sind oder die vielleicht ihre Karriere gerade erst starten. BCG hiret wieder. Und zwar auf karriere.bcg.de. Was ist BCG? Die Boston Consulting Group ist die weltweit führende strategische Unternehmensberatung. 1963 in den USA gegründet, unterhält BCG heute Büros in mehr als 100 Städten und 50 Ländern, davon 8 in Deutschland und Österreich. Wen sucht die Boston Consulting Group? Brillante Leute. Und Brillanz messen die nicht an Noten, sondern am Können und vor allem auch am Willen, Dinge neu zu denken und dem, was jeden von uns einzigartig macht. Wir suchen aktuell nach Talenten aus allen Fachrichtungen, die den eigenen Blickwinkel in der Company erweitern. Das finde ich besonders schön. Checkt unbedingt auch das VA-Ship, das Female Intensive-Ship oder das Climate-Ship aus. Das sind Praktika, mit denen man in die Group reinschnuppern kann und erstmal schauen kann, hey, passt das eigentlich von beiden Seiten? Also schaut mal vorbei auf karriere.bcg.de. Notion vereint deine Notizen, Dokumente und Projekte an einem Ort und nicht nur an einem Ort, sondern an einem schönen Ort. Und das Navigieren an diesen Ort ist dank der neuen Q&A-Funktion von Notion, einem KI-Assistenten, der Fragen zur Roadmap für das nächste Quartal beantworten kann, diesen bestimmten Vorschlag für die neue Marketingkampagne finden oder einen längst verlorenen Link wieder ausgraben kann. Und das so einfach wie noch nie. Wer kennt's nicht? Moment, wo finde ich nochmal diese unglaublich wichtige Information, die ich unbedingt gerade brauche? Tja, das kann Notion Q&A für euch finden. Für mich vor allem unglaublich wichtig, um bei meinen zahlreichen superkomplexen Projekten nicht den Verstand zu verlieren. Notion KI kann dir jetzt sofortige Antworten auf deine Fragen geben und dabei Informationen aus deinem Wiki, deinen Projekten, Dokumenten und Meeting-Notizen nutzen. Du kannst Notion KI kostenlos testen, indem du notion.com/bgb öffnest. Das sind alles Kleinbuchstaben, notion.com/bgb. Und damit die leistungsstarke, benutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Und wenn du unseren Link nutzt, dann unterstütze auch unsere Show. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Ausprobieren.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für einen Moment, wo ich dann eben schon reingerätschen würde, weil ich ja eben mich jetzt nicht als jemanden sonst sehen würde, der für Ricardo sprechen muss, weil ich glaube, dass er das sehr wohl, sehr gut selber kann. Aber in so einem Moment, glaube ich, würde ich das dann relativ früh schon machen. Gar nicht, weil ich ihm seine Meinung absprechen möchte. Im Gegenteil, eigentlich, ich vertrete ja seine Meinung und ich fände eigentlich ganz wichtig und richtig, dass er das sagt, aber weil es dann so eine Dynamik annimmt. Also auch das, was er vorhin gesagt hat. Es ist dann wird ihm schnell was zugesprochen, was er gar nicht ist, dass er irgendwie prätentiös ist oder dass er schwierig ist oder dass er jetzt auf einmal eine Meinung hat. Und dabei ist es eigentlich was total Verständliches. Also jede Privatperson würde sich ja für sowas genauso rechtfertigen oder dann auch eine eigene Meinung formulieren. Aber da würde ich wahrscheinlich versuchen, ihn relativ schnell bildlich rauszuziehen und vielleicht selber zu übernehmen, weil ich auch übrigens finde, dass das eine Situation ist, die für ihn total unangenehm ist und in der er gar nicht sein muss. Aber sowas passiert eben leider ständig.
Und vor allem muss man auch dazu sagen, dadurch hält er auch meine Stimmung oben. Weil natürlich, wenn dann sowas passiert und ich dann die Situation auch vielleicht selber kläre, dann hasse ich diese Person ja logischerweise. Dann habe ich ja überhaupt keinen Bock mehr auf diese Person, finde die furchtbar und muss dann 8 Stunden am Set mir ihr Gelaber anhören und ich kann ihr dann überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und deswegen beschützt er mich natürlich auch davor, dass ich in die Situation komme, diese Person abgrundtief zu hassen, damit ich eben weiterhin doch den Rest des Tages überstehen kann, ohne mir die ganze Zeit zu denken, bitte hör einfach auf, mit mir zu sprechen, weil ich habe den Respekt vor so einer Person dann logischerweise schnell verloren.
Oh mein Gott, das ist so witzig, weil das bei Marina genau das Gleiche ist.
Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass Farina was Falsches macht. Die Leute, die dann ihre Missgunst auf sich ziehen, die haben dann auch einfach Grenzen überschritten, die sie bei anderen Menschen ja nicht überschreiten würden.
Total, ist ja klar. Ich verstehe das auch. Und da ist teilweise auch Kritik unangebracht. Aber das ist so lustig, weil was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass es, also die management@novalanalauf.com E-Mail-Adresse, die ja meine ist, die ist auch auf Farinas Account permanent offen und installiert. Farina schreibt, hat noch nie eine Mail geschrieben. Also doch, ich glaube so 2-mal. Oder da war ich auch völlig irritiert. Und das war auch komisch formatiert und so, ja. daran hätte man eigentlich sofort merken müssen, dass es Farina war. Aber das ist vielleicht 2-mal in 10 Jahren vorgekommen, dass Farina eine Mail von diesem Account geschrieben hat. Aber sie liest halt alles mit. Ja, das sorgt natürlich bei uns für eine 100%ige Transparenz, die nicht immer gut ist, weil sie natürlich ungepuffert teilweise das Feedback von Kunden dann mitbekommt. Und das wissen die Kunden ja nicht. Die denken sich, das ist ein Safe Space hier in der Management-Adresse. Da kann ich der Managerin ja mal sagen. Und dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich komplett vorbei. Dann heißt es, das machen wir nie wieder, ich will nie wieder mit denen arbeiten und so weiter. Und irgendwie auch zu Recht, ich verstehe das.
Aber das Ding ist ja nicht mal das Feedback von Kunden. Also das ist ja noch was, wo ich verstehen kann.
Das formuliert teilweise, wie es formuliert, ist wirklich schon schwierig.
Darum geht es ja manchmal. Oder also Tobi ist ja eine Verlängerung meiner Persönlichkeit und ist ja da genauso empfindlich. Wenn die dann schreiben so, also wenn die einfach Dinge schreiben, die nichts mehr mit der Kooperation zu tun haben, sondern auf Menschlichkeit einzielen, dann sehe ich bei ihm, dass ja genauso die Alarmglocken hochgehen und er so genauso schlechte Laune bekommt, wie ich, wenn ich es lesen würde.
Ich bin da persönlich verletzt. Ja, ich teile dir das mit. Ich teile dir das dann möglichst gefiltert mit, auch aus Rücksicht, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich muss erstmal kurz atmen und muss das auch vielleicht nochmal in andere Worte verpacken. Ich fühle mich da auch persönlich verletzt, irritierenderweise, weil eben Ricardo für mich nicht nur ein Produkt ist. Und ich glaube, das ist das, was Menschen meiner Meinung nach oft falsch machen, dass sie Künstler Menschen oft behandeln wie Produkte. Und das finde ich schwierig. Also wir hatten einen so einen Fall, den muss ich jetzt kurz erzählen, weil das war echt der Gipfel. Den kennt Ricardo aber auch, deshalb wird er jetzt nicht mehr nochmal verletzt sein. Aber es war eine große Fernsehshow, große Produktion, die wahrscheinlich jeder kennt, wo Ricardo angefragt wurde, teilzunehmen. Und da nimmt man immer ich versuche es jetzt ein bisschen nebulöser zu verpacken, weil ich auch nicht möchte, dass die Menschen wissen, was es ist, aber da nimmt man immer in Pärchenkonstellation teil. Und dann ging es darum, dass wir gerne noch eine zweite Person mitbringen können als Teampartnerin in diese Sendung. Dann habe ich da jemanden mit vorgeschlagen, ging dann auch alles so durch, hat so funktioniert. Dann ging es später darum, dass wir die Termine festgezurrt haben, dass es passieren sollte. Und im nächsten Schritt habe ich mich dann mit dem Management der anderen Person darüber unterhalten, ob dann schon alles fest ist oder nicht. Weil was auch nicht unüblich ist in der Branche, ist ja, dass wenn man als Management jemanden vermittelt, dass man davon dann auch nochmal einen Share abbekommt. So, ich habe mich also mit dem anderen Management darüber unterhalten, wie wir uns das aufteilen, wie das funktioniert. Wusste dementsprechend über die Gage der anderen Person Bescheid. Dass jetzt Gagen variieren, ist auch nicht so unüblich. Das gibt's auch mal. In dem Fall haben die irritierend variiert für mich, was ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Wem haben die mehr gezahlt?
Der anderen Person, wo ich auch per se nicht zwingend beleidigt wäre. In dem Fall war ich aber so ein bisschen irritiert, weil das keine Fernsehperson ist,
die Erfahrung hat, keine Person ist, die in irgendeiner Form mehr Geld zusteht.
Also das sind zumindest ein bisschen so die Alarmglocken bei mir hoch, dass ich mir dachte, das ist ein bisschen seltsam. Und dann habe ich die zuständige Person beim Sender nochmal angerufen, die ich eigentlich auch schon eine Weile kenne. Ich würde die Person eh als speziell beschreiben, aber bis dahin war es eigentlich immer ganz in Ordnung. Hab die Person angerufen, hab dann das ehrlicherweise ganz offen geteilt, weil es ja auch kein Geheimnis ist, weil wie gesagt, wenn man Künstler mit reinbringt in so eine Geschichte, darf man da eigentlich auch offen drüber Bescheid wissen. Und was dann passiert ist, deshalb jetzt die lange Intro zu dem Thema, fand ich ehrlich gesagt schon schockierend, weil der mir dann relativ deutlich klar gemacht hat, warum dieser Gagenunterschied so ist, nämlich weil Ricardo, die Art Mensch, die Ricardo darstellt, die ist bei uns einfach bei der Gage ein bisschen anders berücksichtigt. Und dann habe ich da zweimal nachgefragt, was meinst du genau mit die Art Mensch? Und dann hat er sich da eigentlich auch nicht wirklich rausgeredet. Also er wollte mir eigentlich damit sagen, dass A, die andere Person war eine Frau, die da mehr ins Bild passt. Und B, Ricardo ist eine Art oder die Art Mensch, die Ricardo repräsentiert, einfach in den Gage ein bisschen anders berücksichtigt wird in dem Fall. Und das fand ich also so...
Unterm Strich kann man das so sagen, homosexuelle Menschen fallen für ihn in die Kategorie Zirkusfreak, der sich freuen darf, dabei zu sein. Die andere Person fällt in die Kategorie hübsches Mädchen und deswegen hat sie auch mehr Gage verdient.
Genau, und das ist die Übersetzung. So ich muss dazu sagen, nur der Korrektheit halber, das ist nicht das, was er gesagt hat, aber er hat auch sehr zwischen den Zeilen sehr klar gelassen, was er eigentlich sagen möchte. Und deshalb habe ich da auch noch zweimal nachgefragt. Und ich finde dann, wenn du dir sowas reinziehst von jemandem, der das, ich weiß nicht, anhand seines Alters würde ich sagen, wahrscheinlich schon 95 Jahre macht, da bin ich schon schockiert.
War das Thomas Gott?
Es war nicht Thomas himself, nein. Aber das ist schon shocking. Und da lege ich dann schon, und das ist so ein Moment, es reicht Moment, also da reicht es dann auch in dem Moment schon. Also das spürt er dann ganz klar, dass jetzt eine Grenze ganz klar überschritten ist, weil ich mich irgendwie auch in Vertretung für Ricardo persönlich verletzt fühle, also auch auf einer menschlichen Ebene. Ich finde, das ist absolut grenzüberschreitend in jeglicher Richtung. Das spürt er auch in so einem Moment, aber das hält dann auch nach. Also nach so einem Gespräch bin ich dann auch nachhaltig schockiert. Und das ist auch so ein bisschen so ein Bild für diese Branche manchmal, weil das ja hinter verschlossener Tür trotzdem ganz oft passiert. Der hatte jetzt die Dreistigkeit, das auszusprechen. Also dreist genug, dass er das ja sagt. Aber ich will nicht wissen, wie oft, beziehungsweise ich weiß, wie oft das hinter verschlossener Tür genauso besprochen wird. Und wie gesagt, ich gönne der Kollegin, die den Job dann übrigens auch gemacht hat, wir nicht, jeden Cent. Alles wunderbar, also darum geht's gar nicht, die ist total toll. Aber was da so passiert hintenrum, das finde ich manchmal so schräg, weil Menschen behandelt werden wie Produkte. Welches Produkt ist hier in dieser Situation gerade vermeintlich mehr wert? Und es geht einfach nicht.
Und ich muss dazu sagen, also wir reden ja die ganze Zeit über Diversität und Co. in den Medien und nach außen hin wird dann so ein Bild erschaffen, das zeigen soll, dass die Gesellschaft schon ganz weit ist. Wenn du dann aber verstehst, dass das der Inbegriff von Diskriminierung ist, also du kriegst aufgrund deiner sexuellen Orientierung oder Identität einfach weniger Geld als jemand anders, das ist der Inbegriff von Diskriminierung und die Person ist sich gar nicht bewusst, dass das gerade was Diskriminierendes ist, weil die Person sich noch gar keine Gedanken darum gemacht hat, dass das vielleicht nichts ist, was man aussprechen kann. Es hätte ja auch einfach ein anderer Grund genannt werden können. Hätte auch einfach ein komplett anderer Grund genannt werden können. Aber die Tatsache, dass man das ja so eindeutig durchblicken lässt und formuliert, zeigt ja auch, dass man gar kein Verständnis davon hat, dass das eigentlich nicht mehr in Ordnung ist. Und ich glaube, man muss den Leuten auch solche Geschichten erzählen, weil wenn das mir passiert, jemandem, der im Fernsehen alle großen TV-Shows macht und so einen hohen Bekanntheitsgrad hat, kann man sich ja vorstellen, wie das bei Menschen ist, die vielleicht noch nicht in der mächtigen Position sind, auch zu sagen, nee, dann mache ich die Show halt nicht. Also wenn ihr mich so behandelt, dann mache ich die Show halt nicht. Dieses Privileg hat ja nicht jede Person. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie die Verhandlungen da aussehen und mit wie wenig man sich dann da zufrieden geben muss, einfach nur um stattzufinden. Und das ist eben schon was ich am Anfang meiner Karriere öfter erlebt habe und was sich halt bis heute auch noch nicht verändert hat.
Ich glaube, das, was helfen würde an der Stelle, ist mehr Transparenz. Und das ist etwas, was ja in der Branche sowieso nicht so groß geschrieben wird. Ich glaube, A, ist es sowieso den meisten Menschen eher unangenehm, über Geld zu sprechen. Und genau das, was du gesagt hast, am Ende sind es schon alles Produkte oder Personenmarken, ja, nenn es, wie du möchtest. Und die haben halt einen Wert, ja. Und sich darüber, sag ich mal, am Tisch auszutauschen, ist mit Sicherheit nicht einfach und tut auch vielleicht ein bisschen weh manchmal.
Naja, verboten, schlichtweg. Also du hast ja auch vertraglich, ganz oft bist du dazu angehalten, es eben nicht zu tun. Deshalb, in diesem konkreten Fall ist es ja nur deshalb, ich sag jetzt mal, aufgeflogen, weil es völlig legitim war, dass wir uns unter Managements über die Gagen ausgetauscht haben, weil eben auch was aufgeteilt wird, weil ich in dem Fall auch eine Vermittlungsrolle für die zweite Person übernommen habe. In aller Regel darfst du dich oder sollst du dich ja nicht mit deinen KollegInnen über Gagen in zum Beispiel gleichen Projekten unterhalten, was ja auch, würde ich jetzt mal sagen, die meisten dann auch nicht tun. Jetzt ist es eben aufgeflogen und das ist ja doppelt schockierend. Also ich will nicht wissen, und wie gesagt, es geht nicht darum, dass auch verschiedene KünstlerInnen auch verschiedene Gagen bezahlt werden. Das kann passieren. Wie man so einen Marktwert definiert, okay, ich hätte den in dem Fall jetzt deutlich anders definiert, ist fair enough. Das Gagenproblem war nicht das große Problem. Das war auch seltsam. Aber das wäre die zweite Sache gewesen.
Aber Tobi, ich finde schon, dass das Gagending eine Sache ist, auf jeden Fall. Und ich glaube,
aber
dass
das wenn ist in dem
Menschen,
Moment
die das Gefühl haben, ja klar, aber ich versuche ja immer hier den Leuten auch Tipps mitzugeben, ja, also was, wie kann man es besser machen? Und für die, die vielleicht sich zu der Personengruppe zählen, die häufig diskriminiert werden und jetzt da sitzen und sagen, ja, aber wie könnten wir das ändern, ist, glaube ich, einfach Transparenz. Und ich bin ja als absolut, glaube ich, nicht als die bekannte Regelbrecherin in solchen Sachen und ich halte mich immer an Verträge und nehme das auch sehr genau. Aber bei der einen Sache würde ich sagen, da könnt ihr mal beide Augen zudrücken und euch schon darüber unterhalten, ja. Weil nur so entsteht ja auch ein Gefühl dafür, dass überhaupt Diskriminierung preislich stattfindet. Wenn wir nicht darüber reden, wie in dem Fall, ja, wo es auch mal aufgeflogen ist, kann dafür ja auch keine Öffentlichkeit geschaffen werden. Und dementsprechend finde ich es schon wichtig, sich auch über seine Gagen auszutauschen, gerade wenn man das Gefühl hat, ich bekomme vielleicht weniger als die anderen, weil ich anders bin.
Mhm.
Ja, also das, finde ich, kann man schon so ein bisschen als Tipp mitgeben, finde ich. Aber mal davon abgesehen jetzt, klar, dass das Diskriminierungsthema ist auf jeden Fall eine Sache, aber es gab ja jetzt zuletzt auch durch, deswegen habe ich gerade Thomas Gottschalk schon mal angesprochen, ein relativ prominentes Beispiel, wo, sage ich mal, klar oder sehr deutlich wurde, wie grundsätzlich Creator so im Fernsehen behandelt werden. Ja, merkt ihr da irgendwie auch einen Unterschied? Und deine Meinung interessiert mich mal zu der Sendung jetzt, Ricky, eigentlich. Hast du die schon mal irgendwo kundgetan? Hast du eine Meinung?
Ich muss dazu sagen, wenn ich an ein Set gehe, dann glaube ich, sind sich die Menschen, die mit mir arbeiten, schon bewusst, dass sie mit einer Fernsehperson zusammenarbeiten. Weil auch als ich mit Social Media angefangen habe, habe ich auch schon Fernsehen gemacht. Und natürlich ist mein Social Media erprobter als vielleicht die anderen Menschen, die sonst in solchen Formaten mitmachen. Aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass die Leute das auch respektieren. Und klar, kommt es zu Situationen, wo man auch nicht ernst genommen wird in der Rolle, die man dann bei so einem Projekt übernimmt. Aber das heißt ja nicht, dass das Publikum einen auch nicht ernst nimmt. Und ich glaube, ich versuche mich dann immer auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Und ich finde es eigentlich gut, wenn Menschen damit konfrontiert werden, dass das heutzutage auch gar nicht mehr so zu trennen ist. Jede Person, die in der Öffentlichkeit stattfindet, arbeitet mit Social Media. Und ich muss dazu sagen, natürlich bekleckern sich viele InfluencerInnen auch nicht mit Ruhm, weil sie auch komischen Content posten, den man out of context manchmal sieht und sich denkt, okay, was hat's damit auf sich? Das ist ja auch absurd und hat nicht mehr viel mit der Realität zu tun. Aber am Ende des Tages machen alle Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, auch Social Media, um eben Themen voranzubringen, um eben die Sendungen zu promoten. Ich selber weiß, dass ich meine Sendungen gar nicht promoten könnte ohne Social Media. Und ich habe schon das Gefühl, dass man da auch mal verstehen muss, dass irgendwie ist dieses Influencer-Bashing im Jahr 2023 auch generell nicht mehr so richtig angebracht. Weil ich habe das Gefühl, das ist so, jede Person arbeitet mit Social Media. Und ich habe dann auch das Gefühl, man tritt dann oft auf eine Gruppe von Menschen ein, die dann vielleicht gar nicht zu das Gehör bekommt, wenn es darum geht, eine Antwort zu formulieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es, glaube ich, bessere Wege mit umzugehen.
Übrigens wird die Schuld auch oft in die falsche Richtung geschoben. Also ich weiß auch immer nicht, ob man den InfluencerInnen die Schuld dafür geben soll, dass die vielleicht auch mal Lust haben, im Fernsehen stattzufinden. Die Frage ist eher, dass was Fernsehmachende sich da oft davon versprechen. Also weil ich glaube, diese Wunschvorstellung, dass man sagt, ich setze da jemanden hin, der so und so viele Follower im Internet hat und dann schalten die alle auch ein. Ich glaube, das haben wir auch gefühlt vor 5 Jahren schon gelernt, dass das nicht wirklich funktioniert und dieser Transfer nicht unbedingt stattfindet, wenn die Person im Fernsehen auch einfach nicht so funktioniert. Also manchmal sind es ja auch Menschen, die ganz bewusst im Internet arbeiten, weil sie in einem kontrollierten Raum arbeiten können, weil sie selbst die Kontrolle haben, weil sie sich da auch wohlfühlen. Und die werden ja oft von Fernsehmachenden ins Fernsehen gezogen. Natürlich geholt. Sagen sie auch ja, aber sie werden dann auch so ein Stück weit da reingelockt und gezogen. Und am Schluss sind alle irritiert, warum jetzt weder die 5 Millionen Menschen eingeschaltet haben, noch ein wirklicher Unterhaltungsmehrwert da war. Also ich finde, man muss auch Fernsehleuten eher da die Verantwortung zuschieben, warum solche Entscheidungen getroffen werden. Und dann immer auf eine bestimmte Berufsgruppe an Menschen draufzahlen. Wie gesagt, wenn dir die Art Content nicht gefällt im Internet, kannst du ja liebend gerne weitersappen. Das ist ja wunderbar, das ist ja das Schöne am Internet. Aber die zu verurteilen, wenn die im Fernsehen stattfinden, da gibt es ja eine Person, die da bewusst hingesetzt hat.
Ich kann ein gutes Beispiel geben. Aminata Belli und ich haben neulich eine Sendung moderiert, beziehungsweise so einen Livestream moderiert. Und wir haben da sehr gutes Feedback für bekommen. Und dann hat jemand zu uns gesagt, das ist so krass, wir hatten mal jemanden gebucht von TikTok, der auch was Ähnliches moderieren sollte. Und es hat irgendwie gar nicht funktioniert moderativ. Die konnten dann überhaupt nicht überbrücken, improvisieren. Und ich war so, ja, also mag alles sein, aber warum macht ihr der Person von TikTok den Vorwurf? Also da ist doch klar, dass zwei Menschen, die als ModeratorInnen arbeiten, seit Jahren im Fernsehen, vielleicht auch eine andere Erfahrung mit sich bringen als jemanden, der das gar nicht macht, der das gar nicht kann. Und die Person wird dann gebucht. Wahrscheinlich wird es der Person auch so verkauft nach dem Motto, hey, das wird so und so sein. Und dann passiert halt dann doch was, wo man dann minutenlang überbrücken muss, was vielleicht nicht eingeplant war. Und daran sieht man dann, okay, die Person ist kein erfahrener Moderator. Aber ist das dann unbedingt das Problem von dem Creator? Oder kann man dann nicht einfach von Anfang an sagen, dann bucht halt direkt jemanden, der für so was steht, der sowas kann. Also ich habe dann nicht das Gefühl gehabt, dass der Creator sich den Schuh anziehen muss, kein Moderator zu sein, weil ich mir denke, sie wollten ja einen TikTok-Creator haben. Und dann finde ich, okay, wenn man zu einem Bäcker geht, kann man ja auch nicht sagen, enttäuscht sein, wenn man dann in eine Bäckerei reingeht und sagt so, hä, ihr habt jetzt keine Metzgerei-Artikel, also ihr habt kein Fleisch, ihr seid nur eine Bäckerei. Wenn man in eine Bäckerei geht, kann man Backwaren kaufen. Wenn man zu jemandem geht, der TikTok-Content macht, kriegt man wahrscheinlich überragenden TikTok-Content, aber dann sollte man vielleicht auch die Person nicht unbedingt mit einer Aufgabe betreuen, die vielleicht auch gar nicht in das Aufgabenfeld reinzielt. Also manchmal denkt man dann auch so, ja, man will Reichweite haben und man will das machen und man will bei der jungen Zielgruppe attraktiv sein und dadurch werden halt Aufgaben oft an Menschen verteilt, die diese Aufgaben gar nicht beherrschen und die sich auch nicht damit schmücken, diese Aufgabe zu beherrschen. Ich glaube, da müssen die Menschen schon auch manchmal lernen, die richtigen Menschen für die richtigen Aufgaben einzusetzen. Dann kommt es auch nicht so oft zu einer Situation, wo man das Gefühl hat, das funktioniert nicht. Weil ich gucke manchmal auch fern und sehe dann eine Influencerin in der Show, die versucht, diese Sendung zu machen und man merkt, es ist einfach nicht rund. Es ist keine Person, die vor 10 Kameras bestehen kann. Die kann das vor einer eigenen Kamera super gut machen, aber vor 10 vielleicht nicht. Aber deswegen ist sie nicht unbedingt daran schuld, sondern vielleicht eher die Person, die sagt, so, wir wollen dich aber unbedingt für diesen Job haben. Da habe ich schon das Gefühl, muss man, wie Tobi gesagt hat, Leute auch zur Mitverantwortung ziehen, die hinter den Kulissen arbeiten.
Vielleicht nochmal nur kurz abschließen, wegen der Frage eigentlich mit, wahrscheinlich Wetten, dass, darauf hat es ja abgezielt. Ich finde, da muss man übrigens auch mal fair bleiben. Shireen David war in dieser Show nicht als Influencerin. Sie war da, weil sie mit Helene Fischer da war, weil sie einen Song vorgestellt hat. Shireen David macht seit Jahren Musik. Der Song ist übrigens Nummer 1. Die spielt eine riesige Tournee, macht die Sachen im Internet. Ja. Ist die auch Influencerin? Ja. Ist übrigens aber auch jeder Fußballspieler. Also natürlich sind ihre Wurzeln bestimmt woanders. Also ich will jetzt auch gar kein Shireen David Plädoyer halten. Ich will damit nur sagen, sie war an diesem ganz konkreten Abend da als Musikerin, mit einer anderen Musikerin. Und sie war da jetzt nicht als Stellvertreterin der Influencer-Branche, die da jetzt irgendwie für Recht und Ordnung sorgen muss. Und deshalb fand ich, ist es so ein bisschen am Thema vorbei, an dem konkreten Abend jetzt.
Also ich habe da noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf, weil ich, also das wirkte ja so dahin, wie eine Show, die einfach passiert ist.
Ich habe es übrigens nicht gesehen, will ich mal dazu sagen. Ich habe nur die Memes gesehen.
Ja, TikTok reicht an der Stelle.
Ich habe die Sendung gar nicht gesehen, weil ich gar nicht in Deutschland war.
Ich habe es mir in voller Länge gegönnt.
Schön. Also ich glaube, dass alle Beteiligten genau wussten, was sie da tun. Denn jeder weiß, der schon mal mit Thomas Gottschalk gearbeitet hat, auch nur 5 Minuten, wie er gewissen Menschen gegenübersteht und dass er ein so großes Ego hat, dass er das nicht überwinden kann. Ja, dass er gar nicht anders kann, als diese Person dann, als sich über sie zu stellen. Ja, auch mit seiner Erfahrung, mit seiner Autorität, die er ja als, weiß ich nicht, jahrzehntelanger TV-Moderator hat. Und das war schon allen Beteiligten klar, worauf das hinausläuft. Und ich glaube, da hat man nicht Menschen ins offene Messer rennen lassen, aber man hat einfach das bewusst passieren lassen. Und ich glaube, dass das schon mehr so ein abgekartetes Showbusiness-Spiel war, als dass das jetzt zufällig einfach so passiert ist. Ja, weil ich denke, das wusste jeder.
Das weiß ich gar nicht, ob das so kalkuliert war, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Sendung sich dadurch mit Ruhm bekleckert hat, dass es zu Konflikten on camera gekommen ist. Und ich will jetzt auch kein Plädoyer für Thomas Gottschalk halten, aber zum Beispiel, ich habe auch schon in Sendungen stattgefunden und Thomas hat keine Influencer-Witze über mich gemacht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man das vorher berechnet hat und gesagt hat, wenn man jetzt jemanden aus dem Internet da hinsetzt, dann wird's knallen. Also ich glaube schon, dass es auch Situationen gab, in denen es nicht geknallt hat oder in denen es nicht geknallt hätte. Ich kann total nachvollziehen, warum es geknallt hat und ich kann auch absolut nachvollziehen, warum Shirin eben Kontra gegeben hat. Aber ich will nur fürs Protokoll sagen, ich glaube nicht, dass Fernsehmachende vom ZDF sich über einen Krawall auf der Wetten-Das-Couch gefreut haben. Also ich glaube nicht, dass das kalkuliert war.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, in dem ganz konkreten Fall gab es zwei Gewinner. Es gab eine Fernsehshow, die super krasse Quoten hatte und es gibt jetzt einen Song, der auf Platz 1 ist in den Charts. Dazwischen gab es viel Kritik in beide Richtungen. Ich finde es auch gut, dass Menschen Kritik formulieren, solange sie anständig bleibt und jeder sich da seine eigene Meinung bildet. Ich denke, wir haben als Privatperson wahrscheinlich alle eine Meinung zu diesem Thema, zu anderen Themen?
Ja, also ich halte mich jetzt ja immer sehr zurück, weil also ich habe mich bis jetzt zurückgehalten, aber ich habe Thomas Gottschalk ja auch schon interviewen dürfen und ich bin mir sehr sicher, dass alle genau wussten, dass wenn er auf Shirin David tritt, was er gegenüber ihr für eine Meinung hat und dass er nicht afraid ist, sie zurückzuhalten. Also
aber
das
guck
ist, glaube ich,
Lena,
schon...
Aber guck mal, Lena, also von Lisa und Lena, Lena ist ja auch bei dem Projekt dabei und schon seit mehreren Jahren und da gab es ja nie einen Konflikt. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das so berechnen kann und sagen kann, ich meine, Shirin ist eine der größten Musiknamen der aktuellen Generation, also ist ja nicht so, als würde man jetzt sagen, man lädt eine Influencerin ein und weiß, es knallt. Also wie Tobi gesagt hat, Shirin ist aus der Musikbranche nicht wegzudenken und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass man einen Konflikt vorher kalkulieren konnte. Ich finde, Shirin ist da nicht als Influencerin in die Show gekommen. Auf der anderen Seite sieht man ja, dass eine Influencerin Backstage-Moderatorin ist, wo es ja auch nicht zu einem Konflikt gekommen ist. Also deswegen, ich weiß nicht, wie man das, ob man das kalkuliert hat.
Weiß auch nicht so sehr, ob es nur darum ging, dass Shirin auch eine Influencerin ist, sondern ob da auch nicht insgesamt Anschauungen einfach gegeneinander geprallt sind. Also Shirin steht ja auch für bestimmte Dinge, die ihr wichtig sind zu formulieren. Und auf der anderen Seite sitzt jemand, der vielleicht irgendwie für andere Dinge steht oder Dinge auch anders formuliert, als sie sich die wünschen würde in dem Moment. Und ich weiß nicht nur, ob es nur um diese Influencer-Fragen ging in dem Moment.
Ja, wir sind fast am Ende. Tobi, was ist denn, so ein bisschen abschließend gefragt, euer gemeinsamer größter Erfolg bisher? Was würdest du sagen? Und wie habt ihr den gefeiert vielleicht auch?
Also ich glaube, dass es auch so ein Ongoing-Ding ist. Also wir feiern ganz oft auch so kleine Momente. Ich glaube, wir feiern ganz oft auch, dass wir immer noch alles genauso fühlen wie vor wie vielen Jahren jetzt? 8 Jahren oder so, als wir angefangen haben. Dass wir uns immer noch gut fühlen miteinander, mit dem, was wir machen, dass Ricky seinen Job liebt, dass ich meinen Job liebe. Also manchmal sind es auch so diese kleinen Momente. Es gibt bestimmt so Meilensteine. Also es gibt bestimmt irgendwie Preise, auf die Ricardo ganz stolz ist, auf die ich stolz bin. Ich glaube, dass ein Meilenstein auch ist, dass wir dieses geile Projekt mit Anke machen können. Also das ist für mich was, was mich total bereichert, dass ich mit Ankes Team, Shoutout an Doro, arbeiten kann, Ricardo mit Anke arbeiten kann, dass es so ein cooles Projekt ist. Und ich glaube, das war für uns einfach auch nochmal so ein persönlicher Meilenstein. Also einerseits, weil Anke jemand ist, den ich schon mein ganzes Leben bewundert habe. Ricardo, glaube ich, ging es ganz ähnlich. Aber auch so ein Projekt zu machen, was einfach so viel Spaß macht auf so vielen Ebenen. Und das ist, glaube ich, schon
was. Das geile Projekt, von dem Tobi spricht, heißt übrigens Free Hugs und ist jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Das Thanks.
Nee, also das ist, glaube ich, nochmal so was, wo wir auch so ein bisschen so einen Full-Circle-Moment hatten. Also ich zumindest. Also Ricardo muss es für sich beantworten, aber ich habe irgendwann schon gemerkt, so wow, irgendwie so als das habe ich Anke auch letztens erst wieder erzählt, so als Teenie oder als noch viel jünger als Teenie, alle ihre Sachen geguckt und jetzt auf einmal sitzen wir alle da zusammen und ich arbeite mit ihrem Team zusammen und Ricardo arbeitet mit Anke zusammen und wir machen ein cooles
Projekt zusammen. Und jetzt stell dir mal vor, Anke würde zu dir sagen, der Ton ist scheiße.
Die würde dir das auch sagen, ehrlich gesagt. Und das ist auch voll okay. Also auch
und du so, nein, ich bin persönlich beleidigt.
Auch wir können
niemand
von Anke
derjenige lernen. Sein, der Anke Engelke enttäuscht hat. So, also das ist das Gefühl. Deswegen lernt man dann auch Kritik zu formulieren, weil niemand möchte die Person sein, die einem in Erinnerung bleibt, weil man sagt, okay, du hast Anke Engelkes Ton verkackt und das möchtest du ja auch nicht sein.
Aber wisst ihr, wo ich manchmal schon seit Jahren so ein bisschen das Gefühl habe, was ein Problem dabei sein könnte? Und das ist, glaube ich, ein Teufelskreis, dass Menschen dir als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nicht mehr richtig Feedback, sich nicht mehr trauen, dir richtig Feedback zu geben. Und ich habe in den letzten Jahren häufig erlebt, dass ich glaube, dass das den Charakter von Leuten ein bisschen verdorben hat, wenn man so möchte.
Also ich kann das nicht bestätigen. Ich gucke einmal auf Social Media in meine Inbox und da haben sehr viele Menschen immer noch nicht die Ehrfurcht, mir zu sagen, was sie über mich denken. Also wird schon eher jede Kleinigkeit auch bewusst kritisiert. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe eher das Gefühl, weil man eben nahbar ist und eine Nahbarkeit ausstrahlt und eine Offenheit ausstrahlt, dass Menschen dir ungefragt einfach alles mitteilen. Also egal, ob es jetzt Petra an der Tankstelle ist, die dir sagt, sie findet dich schöner, wenn du einen Seitenscheitel hast und keinen Mittelscheitel hast, oder die Garderobiere, die dir sagt, sie findet es schöner, wenn du maskuliner aussiehst und nicht so feminin aussiehst.
Klar, Ricky, aber ich will dich nicht unterbrechen, aber es gibt ja auch genügend Leute, die was von dir wollen, die von dir profitieren. Ja,
aber ich habe nur das Gefühl, ich höre schon trotzdem noch genug Kritik. Also mein Charakter ist noch weit davon entfernt abzuheben, weil es schon noch genug Kritik gibt, das will ich damit sagen.
Ich weiß, was du meinst, Anni. Also ich glaube, dass es einerseits sowas ist, dass Menschen sich es nicht verscherzen wollen mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und deshalb besonders nett sind und keine Kritik formulieren. Und ich glaube aber eben, dass es manchmal auch ist, dass Menschen viel früher eine ganz klare Grenze setzen. Also wir kennen viele prominente Personen, die das anders handhaben und schon ganz früh klar machen, hier ist eine Grenze und don't you dare. Also so, mit mir brauchst du das gar nicht machen.
Und da habe ich schon auch nochmal, um so den Kreis zu schließen, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, als Tobi erklärt hat, okay, dass er auch, wenn er quasi nicht mit mir unterwegs ist, er trotzdem immer auch mich vertritt und auch auf sich und sein Benehmen achten muss. Und wenn er sich volllaufen lassen würde auf einer Party und sich daneben benimmt, fällt das auch auf mich zurück, weil er trotzdem am Ende des Tages mein Manager ist. Dass das schon auch was ist, was Menschen, die mit Social Media arbeiten, auch im Hinterkopf behalten sollen. Also ich hatte das auch nicht selten, dass mir dann auf eine Insta-Story, die irgendwas komplett anderes war, eine PR-Frau von einer Brand, mit der ich arbeite, mit der Person hatte ich vielleicht noch nie was zu tun, aber sie arbeitet als PR-Frau für, und ich sag bewusst PR-Frau, weil es eine Frau war, für eine Brand, mit der ich arbeite, und schreibt dann total beleidigende Dinge auf eine Insta-Story, die ihr nicht gefallen hat, die nichts mit der Brand oder sowas zu tun hat, und schreibt total beleidigende Dinge. Und am Montag soll ich aber wieder mit denen zusammenarbeiten, als wäre das nie passiert, weil sie ja am Wochenende geschrieben hat, wo sie quasi nicht als PR-Frau für die Brand unterwegs war, sondern als private Person. Und ich denke mir dann so, wenn dein Social-Media-Profil sich darauf bezieht, dass du die PR-Frau eines Unternehmens bist und du dich damit nach außen signalisierst, so nach dem Motto, hi, ich bin Head of Marketing bei diesem Unternehmen, und du von diesem Account beleidigende Nachrichten schreibst oder Kritik formulierst, die echt unter die Gürtel Linie geht, dann finde ich das absolut unprofessionell. Dass ich kann dann auch am Montag nicht so tun, als hätte ich das nicht gelesen. Wenn wir absolut dann in einem Meeting zusammensitzen und dann sagst du, das war doch einfach nur meine private, ich darf doch während meiner privaten Arbeitszeit, soll ich kurz warten? Nee,
ich kann es nicht
weiterreden,
ich schließe es nicht ein.
Okay.
Ich kann nicht runterkommen, tut mir leid.
Einfach den Hund liegen lassen.
Nee, das ist mein overprotective Nachbar. Ja, geht jetzt nicht.
Ist halt so Mutti 80. Macht einen Podcast.
Und ich hab dem. Oh, ja, Mutti macht einen Podcast. Das geht gerade nicht.
Stell dir vor, du wärst Onlyfans-Creatorin. Ich kann gar nicht, ich komme gleich, okay? Das wäre schon auch nicht einfach. Nee, was ich halt sagen will, ist, dass die Menschen dann ganz oft das trennen und dann denken so, ich kann in meiner privaten Zeit von meinem Account alles schreiben, was ich will, und das hat am Montag im Büro keine Konsequenzen für mich. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, zu Recht, weil jeder da eine Verantwortung übernehmen muss. Und ich finde, gerade wenn es Menschen sind, die vielleicht sogar noch in der Führungsposition arbeiten, übrigens auch nicht, also ist auch ganz egal, ob nicht. A, gibt es Benimmregeln, egal ob man für eine Brand arbeitet oder nicht. Es gibt Benimmregeln, wenn man sich zu verhalten hat. Also diese Person hätte auch unabhängig davon, ob sie jetzt bei dieser Brand arbeitet, Regie, so eine Nachricht nicht schreiben sollen. Das ist auch einfach menschlich unter aller Sau gewesen. Also das mal ganz kurz vorab. Das macht man auch als Frau Müller nicht. Aber auch als Mitarbeiterin eines Unternehmens hat man sich einfach an gewisse Regeln zu halten und hat manchmal auch vielleicht, wenn man wirklich so eine Meinung verspürt, was schon schlimm genug ist, hat man die für sich zu behalten. Und das ist was, das eben ich schon auch spüre. Also ich würde sowas auch auf einer menschlichen Ebene machen. Also ich würde nie durchs Internet ranten, weil ich nicht verstehe, warum Menschen das überhaupt tun. Aber glaubt man nicht, dass ich nicht auch schon mal gerne was unter ein Video von irgendjemandem geschrieben hätte, weil es mich in den Fingern juckt, weil ich halt auch eine Meinung zu habe. Aber der Rattenschwanz, der mir da dranhängt, ist mir viel zu groß, weil Menschen es dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch damit assoziieren, ob das auch Ricardos Meinung ist, ob Ricardo dieser Person gegenüber dann vielleicht genauso steht oder. Also da hängen mir viel zu viele Rattenschwänze dran.
Alter. Sorry.
Das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, wenn es permanent an der Tür klingelt. Ja. Vielleicht sagt das Universum uns auch, dass wir Schluss machen sollten. Deshalb, das war Baby Gut Business. Anni ist gerade dabei, sich um ihren Hund zu kümmern. Aber wir bedanken uns alle ganz herzlich fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Anni, dass du uns die Chance gegeben hast, mit uns zu sprechen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. In der Zwischenzeit könnt ihr sehr, sehr gerne Free Hugs hören. Das ist mein Podcast, den ich zusammen mit Anke Engelke mache. Und da gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Deshalb enjoy, habt Spaß und bis bald.